Deutschlandfunk.
Hallo, herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Ich bin Massimo Majo. Für andere zu schwärmen ist leicht, sich verlieben aber braucht Mut. Klingt ein bisschen wie ein Statement zu unserer aktuellen Dating-Kultur, ist aber ein Zitat von 1813 von einer Autorin, die sich damals mit Dating sehr gut ausgekannt hat, nämlich Jane Austen, einer der allergrößten der englischen Literatur. Ihren bekanntesten Roman, Stolz und Vorurteil, den hat Jane Austen schon mit Anfang 20 skizziert und sie fängt da extrem präzise das Liebesleben von jungen, wohlhabenden Menschen ein auf dem englischen Land. Das Schwärmen, das Träumen, das sich annähern und wieder abstoßen damals, ohne dabei jemals die Regeln des Anstands zu verletzen. Die folgende Hörspielfassung von Stolz und Vorurteil besteht aus 3 Folgen und zeigt, wie viel Freude die Sprache, die Erzählkunst und die sehr genaue Beobachtungsgabe von Jane Austen auch heute noch machen kann.
Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier. Erstes Buch. Erstes Kapitel. In dem offenbar wird, dass selbst die Erfahrung von 23 Ehejahren für Mrs. Bennet nicht ausgereicht haben, das Wesen ihres Ehemannes zu begreifen.
Wie Sie wissen, gilt es als eine allgemein anerkannte Tatsache, dass ein alleinstehender Mann im Besitz eines gewissen Vermögens auf der Suche nach einer Frau sein muss. So wenig man über die Gefühle oder Ansichten eines solchen Mannes auch wissen mag. Wenn er sich neu in einer Gegend niederlässt, so beherrscht diese Tatsache doch das Denken und Trachten der benachbarten Familien dergestalt, dass es als ausgemacht gilt, dass er von Rechts wegen der einen oder anderen ihrer Töchter zufallen soll. Unsere Mutter ist hierfür das beste Beispiel. Ganz im Gegensatz zu unserem Vater.
Mein lieber Mr. Bennet, hast du gehört, dass Netherfield Park endlich vermietet ist?
Das habe ich nicht.
Aber so ist es. Eben war Mrs. Long hier und sie hat mir alles darüber erzählt. Ja, willst du denn nicht wissen, wer der neue Mieter ist?
Du hast dir in den Kopf gesetzt, es mir zu erzählen, und ich habe nichts dagegen, es mir anzuhören.
Mrs. Long sagt, Netherfield ist vermietet an einen jungen Mann aus dem Norden von England mit einem beträchtlichen Vermögen.
Und wie heißt er?
Dingley.
Verheiratet oder nicht?
Oh, unverheiratet. Das ist es ja. Ein lediger Mann von großem Vermögen, 4.000 oder 5.000 im Jahr. Was für ein Glücksfall für unsere Mädchen.
Was haben die damit zu tun?
Also wie kannst du nur so schwerfällig sein? Es liegt doch auf der Hand. Natürlich stelle ich mir vor, dass er eine von ihnen heiratet.
Deswegen zieht er her.
Nein, natürlich nicht deswegen. Was redest du für einen Unsinn? Aber es ist doch sehr gut denkbar, dass er sich in eine von ihnen verliebt. Und deshalb musst du ihm einen Besuch abstatten, sobald er hier eintrifft.
Dazu sehe ich keine Notwendigkeit. Du und die Mädchen, ihr könnt gehen. Oder du kannst die alleine schicken, was vielleicht sogar noch besser ist. Denn da du selbst so hübsch wie jede einzelne von ihnen bist, wirst du womöglich Mr. Bingley noch am besten von allen gefallen.
Du schmeichelst mir. Ich mag einmal eine Schönheit gewesen sein, aber heute mache ich nicht mehr viel her. Wenn eine Frau 5 erwachsene Töchter hat, sollte sie von ihrer eigenen Schönheit nicht mehr reden.
Meistens gibt es in einem solchen Fall auch keine Schönheit mehr, von der man reden könnte.
Trotzdem, du musst Mr. Bingley besuchen, sobald er eingezogen ist.
Du machst dir zu viele Gedanken. Ich bin sicher, Mr. Bingley wird hoch erfreut sein, euch zu sehen. Und ich schreibe ihm ein paar Zeilen und versichere ihm, dass ich von Herzen einverstanden bin, wenn er eine meiner Töchter heiratet, egal welche er sich aussucht.
Mr. Bennet! Du machst dir einen Spaß daraus, mich zu quälen. Du nimmst nicht die geringste Rücksicht auf meine Nerven.
Ich hege die größte Achtung vor deinen Nerven. Sie und ich, wir sind alte Freunde. Seit über 20 Jahren höre ich dich nun über sie klagen.
Du hast überhaupt keinen Begriff davon, wie ich leide.
Aber ich will hoffen, dass du es auch diesmal überstehst und noch erleben darfst, wie viele weitere junge Männer mit 4000 im Jahr in unsere Gegend ziehen.
Selbst wenn 20 kämen, wäre es uns keine Hilfe, weil du sie ja nicht besuchst.
Verlasse dich darauf, meine Liebe. Sobald 20 beisammen sind, besuche ich sie alle.
Zweites Kapitel. In dem Mr. Bennet, wider aller Versicherungen, es nicht zu tun, zu den Ersten gehört, die Mr. Bingley seine Aufwartung machen.
Ich hoffe, der Hut wird Mr. Bingley gefallen, Lizzie.
Wir werden nie erfahren, was Mr. Bingley gefällt, da wir ja nicht mit ihm verkehren.
Vergiss nicht, Mama, dass wir ihn bei den Gesellschaften sehen werden. Und Mrs. Long hat versprochen, ihn uns vorzustellen.
Ich glaube nicht, dass Mrs. Long dergleichen tun wird. Sie hat selbst zwei Nichten. Sie ist eine selbstsüchtige, heuchlerische Frau und ich halte nichts von ihr.
Ich ebenso wenig. Und umso mehr freut es mich, dass ihr auf ihre Dienste nicht angewiesen seid. Wann habt ihr euren nächsten Ball, Lizzie?
Morgen in 14 Tagen.
Ja, so ist es. Und Mrs. Long kommt erst am Tag zuvor zurück. Folglich wird sie ihn uns nicht vorstellen können, da sie ihn selbst noch nicht kennt.
Dann, meine Liebe, bist du womöglich gegenüber deiner Freundin im Vorteil und kannst Mr. Bingley ihr vorstellen.
Unmöglich, Mr. Bennet, unmöglich, wo ich ihn doch selbst nicht kenne. Warum verspottest du mich auch noch?
Deine Umsicht ist lobenswert. 14 Tage Bekanntschaft sind nicht viel, das steht fest. In 14 Tagen erfährt man nicht viel darüber, was für ein Mensch jemand in Wirklichkeit ist. Aber wenn wir es nicht wagen, dann wird jemand anderes es tun. Und schließlich sollen doch Mrs. Long und ihre Nichten auch ihre Chance bekommen. Und da sie uns die gute Absicht hoch anrechnen wird, werde ich selbst ihr, Mr. Bingley, vorstellen, wenn du diese Aufgabe nicht übernehmen willst.
Was für ein Unsinn. Ich habe genug von Mr. Bingley.
Das höre ich mit Bedauern. Hätte ich das heute Morgen schon gewusst, dann hätte ich mir den Besuch bei ihm sparen können. So ein Pech. Aber da ich nun einmal dort gewesen bin, können wir uns der Bekanntschaft mit ihm nicht mehr entziehen.
Oh, mein lieber Mr. Bennet, was für eine großherzige Tat. Aber ich wusste ja, ich würde dich am Ende dazu bewegen.
Ja, ja.
Drittes Kapitel. In dem Mr. Bingley, auf dessen Herz binnen kurzem die schönsten Hoffnungen gehegt wurden, den Ballsaal betritt in Begleitung seiner zwei Schwestern sowie des Ehemanns der Älteren und eines weiteren jungen Mannes.
Oh, Mr. Bingley sah gut aus, ganz Gentleman. Sein Gesicht war freundlich und sein Auftreten einfach und unbefangen. Seine beiden Schwestern waren elegante Frauen, ganz nach der neuesten Mode gekleidet. Sein Schwager Mr. Hurst wirkte vornehm, schien aber nicht weiter bemerkenswert. Doch sein Freund, Mr. Darcy, zog bald die Aufmerksamkeit des Saals auf sich. Mit seiner stattlichen Erscheinung, den feinen Zügen, dem noblen Ausdruck und das Gerücht, dass er ein Einkommen von 10.000 im Jahr habe, trug seinen Teil dazu bei. Doch dann erregte sein Benehmen Anstoß und die Welle seiner Beliebtheit ebbte ab, denn wir kamen nicht umhin zu vermerken, dass er stolz war, sich besser als die übrige Gesellschaft dünkte und anscheinend an nichts gefallen fand.
Komm, Darcy, du musst tanzen. Ich kann es nicht mit ansehen, dass du so dumm und allein hier stehst.
Auf gar keinen Fall. Du weißt, wie ich das Tanzen verabscheue, wenn es nicht gerade eine Partnerin ist, die ich sehr gut kenne. Bei einer Gesellschaft wie der diesen wäre es mir unerträglich. Nun, deine Schwestern sind vergeben und es gibt eine andere Frau im Raum, mit der zu tanzen keine Strafe für mich wäre.
Um nichts in der Welt möchte ich so wählerisch sein wie du. Bei meiner Ehre, mein Lebtag, habe ich noch nicht so viele reizende Mädchen kennengelernt wie am heutigen Abend. Und einige von ihnen sind ausgesprochen hübsch.
Mit dem einzigen gut aussehenden Mädchen im Saal, Bingley. Tanzt du.
Oh, Miss Jane Bennet. Sie ist das schönste Geschöpf, das ich je erblickt habe. Aber direkt hinter dir sitzt eine von ihren Schwestern, die auch sehr hübsch ist und bestimmt sehr nett. Komm, ich bitte meine Partnerin, dich hier vorzustellen.
Welche meinst du? Sie ist passabel, ja, aber nicht ansehnlich genug, um mich zu reizen. Mir steht nicht der Sinn danach, jungen Damen Aufmerksamkeit zu schenken, die von anderen verschmäht werden. Gehst jetzt besser zu deiner Partnerin zurück und freust dich an ihrem Lächeln, denn mit mir vergeudest du nur deine Zeit.
Mr. Darcy schlenderte davon und Elizabeth blieb sitzen und hegte ihm gegenüber alles andere als freundschaftliche Gefühle. Im Großen und Ganzen aber war der Abend für unsere Familie ein Erfolg. Und wir kehrten guter Dinge nach Longbourn zurück, in das Dorf, in dem wir lebten und dessen vornehmste Bewohner wir waren.
Ach, mein lieber Mr. Bennet. Wir haben einen bezaubernden Abend verbracht. Einen wirklich schönen Ball. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Ja. Jane hat so viel Bewunderung geerntet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Alle haben ihr Komplimente gemacht, wie gut sie aussah. Und Mr. Bingley sagte, sie sei eine Schönheit und hat zweimal mit ihr getanzt.
Ja.
Stell dir das nur vor. Und sie war die Einzige im Saal, die er ein zweites Mal gebeten hat. Ach, zuerst forderte er Miss Lucas auf. Es war eine Qual für mich zu sehen, wie er sich an sie wandte. Aber sie beeindruckte ihn nicht. Sie beeindruckt niemanden, das weiß man. Aber Jane schien ihm sehr zu gefallen, als sie vorübertanzte. Also erkundigte er sich nach ihr und wurde ihr vorgestellt und bat sie um die beiden nächsten Tänze.
Ja.
Dann tanzte er die beiden Dritten mit Miss King und die beiden Vierten mit Marielle Lucas und die beiden Fünften wiederum mit Jane und die beiden Sechsten mit Lizzie.
Wenn er auch nur einen Funken Mitleid mit mir hätte, hätte er nicht halb so viel getanzt. Erzähle mir um Himmels Willen nichts von seinen Partnerinnen. Hätte er sich doch nur beim ersten Tanz den Knöchel verstaucht.
Viertes Kapitel, in dem Jane, die in ihren Kommentaren zu Mr. Bingley bisher Zurückhaltung geübt hatte, ihrer Schwester ein Geständnis macht.
Er ist ganz wie ein junger Mann sein soll. Aufmerksam, liebenswürdig, munter. Und nie habe ich angenehmere Umgangsformen gesehen. So ungezwungen und doch so durch und durch wohlerzogen. Es hat mir sehr geschmeichelt, dass er mich ein zweites Mal zum Tanz aufforderte. Ein solches Kompliment hätte ich nicht erwartet.
Nicht? Ich schon. Es war doch ganz natürlich, dass er dich noch ein zweites Mal gebeten hat. Es kann ihm ja nicht entgangen sein, dass du ungefähr 5-mal hübscher warst als alle anderen Frauen im Saal. Das hat nichts mit Galanterie zu tun. Na, er ist ein angenehmer Mensch, das steht fest. Und ich will dir gestatten, ihn zu mögen. Du hast schon viel Dümmere gemocht.
Missy.
Doch, du bist viel zu schnell bereit, die Menschen zu mögen. Du siehst nie ihre Fehler, Jane. Die ganze Welt kommt dir freundlich und gut vor. Noch nie habe ich dich schlecht von einem anderen reden gehört.
Ich möchte nicht vorschnell über jemanden urteilen. Aber ich sage immer, was ich denke.
Das weiß ich. Und genau deswegen wundere ich mich. Da magst du die Schwestern von Mr. Bingley wohl auch nicht, wahr? Deren Betragen kann sich ja mit dem Seinen nicht messen.
Mit Sicherheit nicht. Nicht auf den ersten Blick. Aber es sind sehr angenehme Frauen, wenn man erst einmal ins Gespräch kommt. Miss Bingley soll hier wohnen und ihrem Bruder den Haushalt führen. Und es würde mich sehr wundern, wenn wir nicht eine äußerst charmante Nachbarin in ihr fänden.
Fünftes Kapitel. Über die Notwendigkeit, dass die freundschaftlich verbundenen Damen der Familie Lucas und Bennet sich nach einem Ball zum Plausch in Longbourn treffen.
Für dich hat der Abend ja gut angefangen, Charlotte. Du warst Mr. Bingleys erste Wahl.
Ja, schon. Aber anscheinend gefiel seine zweite ihm besser.
Mr. Robinson hatte sich erkundigt, wie ihm der Ball in Meryton gefalle und welches der anwesenden Mädchen er für das Schönste halte. Oh, antwortete er sogleich, die älteste Miss Bennet. Da komme keine andere in Betracht.
Was du nicht sagst. Na, das war ja ziemlich eindeutig.
Mr. Darcy hört mir nicht ganz so gern zu wie seinem Freund, nicht wahr? Arme Lizzie. Gerade einmal passabel.
Ich bitte dich, rede Elizabeth nicht ein, dass diese Unhöflichkeit dir etwas ausmachen muss. Es wäre ja geradezu ein Unglück, wenn sie einem so unfreundlichen Mann gefiele. Mrs. Long erzählte mir gestern Abend, er habe eine halbe Stunde praktisch neben ihr gesessen und nicht ein einziges Mal den Mund aufgemacht.
Bist du dir da ganz sicher, Mama? Das muss ein Irrtum sein. Ich habe nämlich deutlich gesehen, wie Mr. Darcy mit ihr sprach.
Ja, aber nur, weil sie ihn schließlich gefragt hat, wie ihm Netherfield gefällt. Und da konnte er gar nicht anders und musste ihr antworten. Aber sie sagt, er sei sehr ärgerlich gewesen, weil sie ihn angesprochen hatte.
Ich weiß von Miss Bingley, dass er nie viel spricht. Außer mit Leuten, die er gut kennt.
Dass er nicht mit Mrs. Long gesprochen hat, würde mich nicht stören. Aber ich wünschte, er hätte mit Lizzie getanzt.
Also ich an deiner Stelle, Elizabeth, würde nicht mit ihm tanzen, wenn er dich ein andermal auffordert.
Ich glaube, Mama, ich kann dir guten Gewissens versprechen, dass ich nie mit ihm tanzen werde.
Sein Stolz kränkt mich nicht so sehr, wie es Stolz sonst tut, weil es in diesem Falle ja einen Grund dafür gibt. Es ist doch nicht verwunderlich, dass ein so vornehmer junger Mann, in Familie, Vermögen, in allem begünstigt, viel von sich hält. Ja, ich möchte fast sagen, er hat ein Recht, stolz zu sein.
Zugegeben. Und ich hätte ihm wohl seinen Stolz gern vergeben, hätte er meinen nicht gekränkt.
Sechstes Kapitel. In dem die Hörerinnen und Hörer ein paar Gesprächen beiwohnen, die geführt werden während des geselligen Zusammentreffens einer großen Gesellschaft im Haus von Sir William Lucas.
Jane ist im Begriff, sich über beide Ohren in ihn zu verlieben. Allerdings wird die Welt im Allgemeinen es wohl kaum bemerken, denn Jane vereint mit der Tiefe ihrer Gefühle eine Gelassenheit und stille Heiterkeit des Temperaments, die sie vor dem Argwohn der Vorwitzigen beschützen.
Es mag angenehm sein, sich in einem solchen Falle der Öffentlichkeit zu entziehen. Aber wenn eine Frau ihre Zuneigung mit dem gleichen Geschick auch vor dem Gegenstand dieser Zuneigung verbirgt, verspielt sie vielleicht die Chance, ihn für sich zu gewinnen. Und dann ist die Überzeugung, dass alle anderen ebenso im Dunkeln tappen, kein großer Trost. Es steckt so viel Dankbarkeit und Eitelkeit in fast jeder Liebesgeschichte. Da ist es nicht ratsam, auch nur eine davon sich selbst zu überlassen. Der Anfang fällt keinem von uns schwer. Eine kleine Schwärmerei ist ja nur natürlich, aber nur die wenigsten von uns haben den Mut, sich wirklich zu verlieben, wenn uns niemand dazu ermuntert. In 9 von 10 Fällen ist es besser, wenn eine Frau mehr Zuneigung zeigt, als sie empfindet. Bingley mag deine Schwester, das steht fest. Aber vielleicht wird er nie mehr als das für sie empfinden, wenn sie ihm nicht einen kleinen Anstoß gibt.
Aber sie stößt ihn an, so gut wie ihre Natur ihr erlaubt. Wenn ich sehen kann, wie viel er ihr bedeutet, dann müsste er doch ein Einfallspinsel sein, wenn er es selbst nicht bemerken würde.
Sie sehen sich zwar recht häufig, aber sie sind nie über längere Zeit zusammen. Und sie begegnen sich immer nur in großen Gesellschaften. Deshalb sollte Jane das Beste aus jeder halben Stunde machen, in der sie seine Aufmerksamkeit erringen kann. Wenn sie ihn erst einmal an der Angel hat, kann sie sich in Ruhe in ihn verlieben, so viel sie will.
Das ist gewiss ein guter Plan, wenn es um nichts anderes geht, als darum, vorteilhaft zu heiraten. Aber das sind nicht die Gefühle, die Jane bewegen. Sie geht nicht planvoll vor. Bisher kann sie sich ja nicht einmal der Empfindungen sicher sein, die sie für ihn hegt. Auch nicht, wie vernünftig solche Gefühle sind. Sie kennt ihn erst seit 14 Tagen.
Ich wünsche Jane von ganzem Herzen Erfolg. Und wenn sie ihn morgen heiratete, dann wären ihre Aussichten auf Glück nicht anders, als wenn sie seinen Charakter noch ein ganzes Jahr lang erforschte. Glück in der Ehe ist eine reine Frage des Zufalls. So gut sich beide Beteiligten auch kennen, so ähnlich sie sich am Anfang sein mögen, es bessert ihre Aussichten auf Glück nicht im Mindesten. Sie bringen es immer fertig, sich später genügend unähnlich zu werden und haben dann auch genug Ärger. Und es ist besser, man weiß so wenig wie möglich über die Schattenseiten des Menschen, mit dem man sein Leben verbringen soll.
Du bringst mich zum Lachen, Charlotte. Aber es ist nicht vernünftig.
Du weißt, dass es nicht vernünftig ist und dass du dich nie selbst daran halten würdest.
Ganz mit der Beobachtung von Mr. Bingleys Aufmerksamkeiten gegenüber unserer ältesten Schwester Jane beschäftigt, bemerkte Elisabeth nicht, dass sie selbst immer mehr zum Gegenstand des Interesses wurde, und zwar in den Augen seines Freundes Mr. Darcy. Auf dem Ball hatte er sie angesehen und keinerlei Bewunderung für sie empfunden. Doch kaum hatte er sich selbst und seine Freunde davon überzeugt, dass nicht ein einziger Zug an ihrem Gesicht angenehm sei, da fand er plötzlich, dass genau dieses Gesicht durch den wunderschönen Ausdruck ihrer dunklen Augen ungewöhnlich intelligent wirkte. Der Entdeckung gesellten sich weitere hinzu und er geriet zusehends in Verlegenheit.
Was denkt Mr. Darcy sich dabei, sich dazuzustellen, wenn ich mich mit Colonel Foster unterhalte?
Das ist eine Frage, die nur Mr. Darcy selbst beantworten kann.
Aber wenn er es weiterhin tut, werde ich ihm bald zu verstehen geben, dass ich weiß, was er im Schilde führt. Dauernd sieht er mich so herausfordernd an und wenn ich nicht bald anfange, selbst impertinent zu werden, dann fürchte ich mich am Ende noch vor ihm und...
Lizzie!
Ah, Mr. Darcy. Fanden Sie nicht auch, dass ich es ungewöhnlich geschickt angestellt habe, als ich vorhin Colonel Foster bedrängte, für uns einen Ball in Meryton zu veranstalten?
Ja, äußerst beschwingt. Aber es ist ein Thema, das den Damen stets Schwung verleiht.
Sie sind streng mit uns.
Gleich ist es an dir, bedrängt zu werden, Lizzie. Ich werde jetzt das Instrument aufklappen und du weißt, was dann kommt.
Oh, du bist mir schon eine seltsame Freundin. Immer willst du, dass ich singe und spiele und das vor aller Welt. Hätte ich Ehrgeiz auf dem Felde der Musik, wärst du mir eine große Hilfe, aber so wie die Dinge stehen, würde ich mich lieber nicht vor Leuten ans Klavier setzen, die gewiss die größten Künstler gewohnt sind.
Nichts da. Du musst.
Nun gut. Wenn es sein muss, muss es sein. Es gibt ein schönes altes Sprichwort, Mr. Darcy.
Aha.
Spar dir deine Puste für den Porridge. Und ich werde mir meine Puste zum Singen aufheben.
Mr. Darcy, ich glaube, ich errate den Gegenstand Ihrer Gedanken.
Das kann ich mir nicht vorstellen, Miss Bingley.
Ihnen geht durch den Kopf, wie unerträglich es wäre, wenn man viele Abende in dieser Art verbringen müsste. In solcher Gesellschaft. Und glauben Sie mir, ich bin ganz Ihrer Meinung. Die Geistlosigkeit und noch dazu der Lärm, wie bedeutungslos all diese Leute sind und trotzdem ihre Wichtigtuerei.
Ihre Vermutung ist vollkommen falsch, das versichere ich Ihnen. Ich habe darüber nachgedacht, was für eine Freude doch ein hübsches Augenpaar im Antlitz einer schönen Frau ist.
Und welche der Damen darf es sich zur Ehre gereichen, Sie zu solchen Gedanken zu inspirieren?
Miss Elizabeth Bennet.
Miss Elizabeth Bennet. Da staune ich allerdings. Wann darf ich Ihnen Glück wünschen?
Die Fantasie einer Frau ist von größter Schnelligkeit. Binnen eines Augenblicks schließt sie von Bewunderung auf Liebe und von Liebe auf Ehe.
Nun, wenn Sie mir so ernsthaft darauf antworten, dann betrachte ich die Sache als abgemacht. Sie bekommen eine wirklich bezaubernde Schwiegermutter.
Siebtes Kapitel. In dem Jane eine Einladung erhält für einen Besuch auf Netherfield und Mrs. Bennet, einem glücklichen Einfall sei Dank, die Gunst der Stunde zu nutzen gedenkt.
Unsere Mutter hat eine Schwester, die mit Mr. Phillips verheiratet ist und in Meryton wohnt, sowie einen Bruder, der als ehrbarer Kaufmann in London lebt. Das Dorf Longbourn liegt nur eine Meile von Meryton entfernt. Für meine Schwestern und mich war das eine sehr angenehme Wegstrecke, sodass es uns meist 3 oder 4 Mal die Woche dorthin lockte, um den Verpflichtungen bei unserer Tante und beim Hutmacherladen gleich gegenüber nachzukommen. Als dann auch noch ein Regiment der Miliz dort eintraf, lieferten unsere Besuche bei Tante Phillips die interessantesten Aufschlüsse. Jeden Tag erfuhren wir etwas Neues über Namen und Herkunft der Offiziere. Und meine beiden jüngeren Schwestern sprachen von überhaupt nichts anderem mehr.
Stell dir vor, ein eleganter junger Colonel mit 5.000 oder 6.000 im Jahr.
Lydia, Kitty, wenn ich euch so reden höre, dann denke ich mir, ihr zwei gehört zu den albernsten Gänsen im ganzen Land. Den Verdacht hege ich schon lange, aber jetzt habe ich den Beweis.
Also ich muss sagen, das wundert mich, dass du deine eigenen Kinder für albern erklärst. So etwas kann man über anderer Leute Kinder sagen, aber doch nicht über die eigenen.
Wenn meine Kinder alberne Gänse sind, dann will ich hoffen, dass ich in der Lage bin, das zu erkennen.
Miss Bennet, ein Brief aus Netherfield. Der Bote wartet auf Antwort.
Und? Jane, von wem ist er? Um was geht es? Was schreibt er? Spann uns nicht auf die Folter, Kind. Erzähl uns schnell.
Er ist von Mr. Bingleys Schwester. Meine liebe Freundin, wenn Sie nicht Mitleid haben und heute mit Luisa und mir denieren, laufen wir Gefahr, einander für den Rest unseres Lebens zu hassen. Denn wenn zwei Frauen einen ganzen Tag lang zusammengesperrt sind, geht es nicht ohne Streit ab. Kommen Sie, sobald Sie diese Nachricht erhalten. Mein Bruder und die Herren essen mit den Offizieren. Stets die Ihre, Caroline Bingley.
Jane, mit den Offizieren. Wieso hat uns die Tante davon nichts erzählt?
Essen auswärts, das ist unglücklich.
Kann ich die Kutsche nehmen?
Nein, meine Liebe. Du solltest reiten, es sieht nach Regen aus. Und dann müssen sie dich die Nacht über dort behalten.
Das wäre ein schöner Plan, wenn nicht zu erwarten wäre, dass sie nach Hause fahren?
Oh, die Herren werden mit Mr. Bingleys Kutsche nach Meryton gefahren sein. Und die Hursts haben für ihre Kutsche keine Pferde.
Jane sah sich also gezwungen zu reiten. Mutter begleitete sie an die Tür mit den fröhlichsten Prophezeiungen schlechten Wetters. Ihre Hoffnungen erfüllten sich und am nächsten Morgen zeigte sich das ganze Maß des Erfolgs dieser List. Das Frühstück war kaum vorüber, da brachte ein Diener aus Netherfield die folgende Nachricht für Elizabeth.
Meine liebste Lizzie, heute Morgen geht es mir gar nicht gut. Was sicher daran liegt, dass ich gestern bis auf die Haut nass geworden bin. Meine beiden Freundinnen wollen kein Wort von einer Rückkehr nach Hause hören, bevor es mir nicht wieder besser geht. Sie bestehen auch darauf, dass Dr. Jones nach mir sieht. Macht euch also keine Sorgen, wenn euch zu Ohren kommt, dass er bei mir gewesen ist. Aber abgesehen von Kopf- und Halsschmerzen geht es mir nicht weiter schlecht. Deine Jane.
Meine Liebe, wenn deine Tochter ernsthaft krank werden sollte, wenn sie stirbt, dann wird es ein schöner Trost sein, zu wissen, dass es geschah, um Mr. Bingley zu erobern. Und auf deine Anordnung.
Oh, ich mache mir keine Sorgen, dass sie sterben könnte. Man stirbt nicht an einer kleinen Erkältung.
Elizabeth, die sich wirklich Sorgen machte, war entschlossen, nach Jane zu sehen. Auch ohne Kutsche. Und da sie keine große Reiterin war, blieb ein Fußmarsch als einzige Alternative. Dort angekommen, ließ man sie ins Frühstückszimmer ein und auf die Frage nach unserer Schwester bekam sie keine allzu erfreuliche Antwort. Denn Jane hatte hohes Fieber und Elizabeth war froh, dass man sie gleich zu ihr führte.
Achtes Kapitel. In dem Elizabeth, derweil sie am Krankenbett ihrer Schwester Jane weilt, Stil, Geschmack und Schönheit abgesprochen wird.
Sie hat keine Ahnung davon, wie Konversation geführt wird. Und ihre außerordentlich schlechten Manieren sind eine Mischung aus Stolz und Impertinenz.
Ach, mit anderen Worten, nichts spricht für Miss Elizabeth Bennet, außer die Tatsache, dass sie gut zu Fuß ist. Ich werde nie vergessen, wie sie heute Morgen hier ins Zimmer kam. Die sah ja wahrhaftig beinahe wild aus.
Allerdings, Luisa, ich konnte kaum an mich halten. Was für eine törichte Idee, überhaupt zu kommen. Was muss sie über die Felder stapfen, nur weil ihre Schwester eine Erkältung hat? Und das Haar, so unordentlich, so zerzaust.
Ja, und ihr Unterkleid. Ich hoffe doch, das Unterkleid hast du gesehen.
Natürlich.
6 Zoll hoch, mit Schlamm beschmutzt, wenn nicht mehr. Und dass sie das Kleid heruntergelassen hatte, um es zu verbergen, half ja, da gar
ja,
nichts.
Ja, deine Beschreibung mag ja zutreffen, Luisa, aber von all dem habe ich nichts bemerkt. Ich fand, Miss Elizabeth Bennet sah ausgesprochen gut aus, als sie heute Morgen hier eintrat. Ihr schmutziges Unterkleid habe ich gar nicht gesehen.
Ihnen ist es doch sicher aufgefallen, Mr. Darcy. Und ich bin sicher, Sie würden es nicht gern sehen, wenn Ihre Schwester sich so bloßstellte.
Gewiss nicht.
Ich fürchte, Mr. Darcy, dieses Abenteuer hat Ihre Begeisterung für Ihre hübschen Augen ein wenig gedämpft.
Ganz im Gegenteil. Sie strahlten von der Bewegung umso heller.
Ich habe Miss Jane Bennet ja wirklich sehr gern. Sie ist ein süßes Mädel und ich wünsche ihr vom Herzen, dass sie eine gute Partie macht. Aber mit einem solchen Vater und einer solchen Mutter, mit so einer Verwandtschaft, ich fürchte, da hat sie keine Chance.
Es macht sie kein Quäntchen weniger liebenswert.
Aber ihre Aussichten auf eine Ehe mit Männern von einem gewissen Stande, das schmälert es schon.
Als die Uhr 3 schlug, fand Elizabeth, dass es Zeit war zu gehen. Miss Bingley bot ihr die Kutsche an. Doch Jane geriet darüber in solche Aufregung, dass Elizabeth sie wieder verlassen wollte, dass Miss Bingley nichts anderes übrig blieb, als das Angebot der Kutschfahrt in eine Einladung umzuwandeln, einstweilen in Netherfield zu bleiben.
Neuntes Kapitel, in dem die Hörerinnen und Hörer Zeuge einer Abendunterhaltung auf Netherfield werden.
Am darauffolgenden Abend, als sich die Damen nach dem Dinner zurückzogen, lief Elizabeth hinauf zu Jane, vergewisserte sich, dass sie warm genug angezogen war und geleitete sie dann in den Salon, wo sie unter Freudenbekundungen willkommen geheißen wurde. Bingley war überglücklich. Während der ersten Stunde legte er immer wieder im Kamin nach und bot Jane einen Platz auf der anderen Kaminseite an, wo die Zugluft ihr nichts anhaben konnte. Danach setzte er sich zu ihr und wechselte kaum ein Wort mit jemand anderem. Elizabeth, die sich in der gegenüberliegenden Ecke Beschäftigung suchte, sah all das mit großer Freude. Darcy griff nach einem Buch. Miss Bingley tat es ihm gleich.
Wie angenehm es doch ist, auf diese Art einen Abend zu verbringen. Miss Elizabeth Bennet, lassen Sie sich von mir überreden, meinem Beispiel zu folgen und promenieren Sie ein wenig mit mir durch das Zimmer. Ich versichere Ihnen, es ist äußerst erfrischend, wenn man so lange stillgesessen hat.
Ja, warum nicht?
Mr. Darcy, wollen Sie sich uns nicht anschließen?
Ich kann mir nur zwei Anlässe vorstellen, weshalb Sie gemeinsam im Zimmer auf- und abspazieren. Und in beiden Fällen würde es nur schaden, wenn ich mich Ihnen zugeselle.
Wie meinen Sie das? Miss Elizabeth Bennet, verstehen Sie Mr. Darcy?
Überhaupt nicht. Aber verlassen Sie sich drauf. Er hat eine Bosheit im Sinn und am sichersten vereiteln wir seine Pläne, wenn wir nicht danach fragen.
Mr. Darcy, ich forderte eine Erläuterung der beiden von Ihnen genannten Gründe.
Ich habe nicht das Geringste dagegen, sie zu erläutern. Entweder haben Sie beide sich diese Art, den Abend zu verbringen, ausgewählt, weil Sie vertrauten Umgang miteinander pflegen und Geheimnisse auszutauschen haben, oder Sie tun es, weil Sie wissen, dass im Gehen Ihre Figur am besten zur Geltung kommt. Im ersten Falle wäre ich Ihnen nur im Wege und im zweiten kann ich Sie viel besser von meinem Platz hier am Feuer aus bewundern.
Das ist schockierend. Hat man je eine solche Unverschämtheit gehört? Wie sollen wir ihn für seine lästerlichen Worte bestrafen?
Nichts einfacher als das. Ärgern Sie ihn. Na, lachen Sie ihn aus. So vertraut, wie Sie mit ihm sind, müssen Sie doch wissen, wie man ihn am besten trifft.
Aber bei meiner Ehre, das weiß ich nicht. Jemanden von so gleichmütigem Wesen, solcher Geistesgegenwart ärgern. Nein, 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 nein. Ich glaube, das wird uns nicht gelingen.
Mr. Darcy. Ein Mann, den man nicht auslachen kann.
Miss Bingley tut mir zu viel der Ehre. Der klügste und beste Mensch, ja, die klügste und beste Tat, können lächerlich gemacht werden. Wenn jemand im Leben vor allem anderen auf einen Scherz aus ist.
Gewiss. Solche Menschen gibt es. Aber ich will doch hoffen, dass ich keiner davon bin. Ich will hoffen, dass ich niemals über etwas Kluges oder Gutes spotte. Unsinn und Albernheit, Schnurren und Einfältigkeiten amüsieren mich, das gebe ich zu. Und ich lache darüber, so oft ich kann. Aber gerade die, nehme ich an, findet man ja bei Ihnen nicht. Ja,
vermutlich kann niemand ganz frei davon sein, aber ich habe mich mein Leben lang bemüht, diese Art von Schwächen zu vermeiden, die unseren Verstand der Lächerlichkeit preisgeben.
Wie etwa Eitelkeit und Stolz?
Ja. Ja, Eitelkeit ist in der Tat eine Schwäche. Aber der Stolz, wo ein wirklich überlegener Verstand am Werke ist, wird der Stolz stets unter guter Kontrolle bleiben.
Damit sind Sie nun wohl am Ende Ihrer Prüfung von Mr. Darcy angekommen. Darf man fragen, wie das Urteil lautet?
Ich bin vollkommen überzeugt, dass Mr. Darcy keinen Fehler hat. Na, er selbst hat es uns freimütig eingestanden.
Nein, nichts dermaßen Hochmütiges, habe ich gesagt. Es gibt, glaube ich, in jedem Charakter eine Neigung zu einem ganz bestimmten Übel, einem natürlichen Makel, den ich einmal die beste Erziehung überwinden kann.
Und Ihr Makel ist die Neigung, alle Welt zu hassen.
Und Ihrer ist es, sie absichtlich misszuverstehen.
Zehntes Kapitel. In dem Elizabeth und Jane ihrer Mutter allen Anlass geben, sie zu tadeln.
Meine beiden Schwestern waren übereingekommen, Mr. Bingley um dessen Kutsche zu bitten und am nächsten Morgen aus Netherfield aufzubrechen. Der Hausherr vernahm mit echtem Kummer, dass die beiden ihn schon so bald verlassen wollten und versuchte mehrfach, Jane davon zu überzeugen, dass die Unternehmung gefährlich sei, dass sie sich zuvor noch besser erholen müsse. Doch Jane ließ sich nicht umstimmen. Mr. Darcy war die Nachricht willkommen. Elizabeth war lang genug in Netherfield gewesen. Er fand sie anziehender, als ihm lieb war. Und Miss Bingley war unhöflich zu ihr und setzte ihm noch mehr zu als ohnehin. Er beschloss, peinlich darauf zu achten, dass ihm kein Wort der Anerkennung mehr entfuhr. Nichts, was in ihr die Hoffnung wecken mochte, sie könne ein Schlüssel zu seinem Glück sein. Getreu seinem Vorsatz sprach er den ganzen Samstag über kaum 10 Worte mit ihr. Und am Sonntag, nach dem morgendlichen Gottesdienst, fand der beinahe allen willkommene Abschied statt. Die Begrüßung durch unsere Mutter war weniger herzlich. Sie hatte mit einer so frühen Rückkehr nicht gerechnet und tadelte die beiden. Doch Vater war überglücklich, sie wiederzusehen. Mich fanden sie wie üblich in das Studium von Generalbass und menschlicher Natur vertieft. Und sie mussten ein paar meiner neuen Schriften bewundern. Kitty und Lydia konnten mit Informationen anderer Art aufwarten. Mehrere Offiziere hatten seither bei unserem Onkel diniert, ein Soldat war ausgepeitscht worden und man erzählte gar, Colonel Foster wolle bald heiraten.
Elftes Kapitel. In dem Mr. Bennet ein Ölzweig in Form eines Briefes gereicht wird, dessen Komposition ohne Tadel zu sein scheint.
Ich hoffe, meine Liebe, du hast für heute ein gutes Dinner vorbereitet. Denn ich habe Grund zu der Annahme, dass sich unser Familienkreis erweitern wird.
Von wem sprichst du?
Ich spreche von einem Gentleman, und zwar einem Fremden.
Ein Gentleman und ein Fremder. Bestimmt ist es Mr. Bingley. Jane, du Heimlichtuerin, kein Wort hast du davon gesagt.
Es ist nicht Mr. Bingley. Es ist ein Mann, den ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen habe. Vor etwa einem Monat bekam ich diesen Brief hier und vor etwa 14 Tagen habe ich ihn beantwortet. Denn da es sich um eine delikate Angelegenheit handelt, dachte ich, man sollte ihn nicht zu lange liegen lassen. Er ist von meinem Verwandten, Mr. Collins, der euch, wenn ich tot bin, aus dem Haus werfen kann, sobald es ihm beliebt.
Oh, das kann ich nicht mit anhören. Sprich mir nicht von diesem schrecklichen Menschen. Ich finde es eine himmelschreiende Schande, dass dein Besitz deinen eigenen Kindern vorenthalten wird. Und ich an deiner Stelle hätte schon längst etwas deswegen unternommen.
Ja, es ist mit Sicherheit eine große Ungerechtigkeit und nichts kann Mr. Collins von der Schuld reinwaschen, die er durch das Erbe von Longbourn auf sich lädt. Aber wenn du dir anhörst, was er schreibt, werden seine Worte dich vielleicht ein wenig besänftigen.
Werter Herr, der Unfrieden, welcher zwischen Ihnen und meinem verehrten, verstorbenen Vater herrschte,
war für mich stets ein Quell des Ungemachs. Und seit es mir bestimmt war, Abschied von ihm zu nehmen, hat mich oftmals der Wunsch beseelt, diesen Bruch zu heilen. Inzwischen ist mein Entschluss gereift, denn nach meiner zum Osterfest erfolgten Ordination war mir das Glück hold, in Gestalt einer Auszeichnung durch die sehr ehrenwerte Lady Catherine de Bourgh, welche mir die Ehre angedeihen ließ, mir die einträgliche Pfarrstelle dieser Gemeinde anzubieten. Ich sehe es als meine Pflicht, als Geistlicher an, den Segen des Friedens in allen Familien zu fördern und zu pflegen. Und so darf ich denn auch der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass die Tatsache, dass ich der Nächste in der Erbfolge des Landsitzes Longbourn bin, sie nicht dazu verleiten wird, den dargebotenen Ölzweig zurückzuweisen. Es bekümmert mich zutiefst, dass ich das Mittel sein soll, durch welches ihren liebenswerten Töchtern Schmerz zugefügt wird, und möchte sie ersuchen, mir Pardon zu gewähren. Seien Sie meiner Bereitschaft zu jeder erdenklichen Entschädigung versichert. Sofern Sie es mir nicht verweigern wollen, mich in Ihrem Hause zu begrüßen, möchte ich mir die Freiheit nehmen und vorschlagen, Sie und Ihre Familie aufzusuchen, und zwar am Montag, dem 18. November, gegen 4 Uhr. Und ich werde Ihre Gastfreundschaft voraussichtlich bis zum Samstag der darauffolgenden Woche in Anspruch nehmen. Ihr wohlwollender Freund, William Collins.
Um 4 Uhr dürfen wir also diesen Gentleman und Friedensstifter erwarten.
Er muss ein merkwürdiger Mensch sein. Ich werde nicht schlau aus ihm. Vater, was meinst du? Kann das ein vernünftiger Mann sein?
Nein, meine Liebe, ich würde vermuten, das ist er nicht. Ich hege die schönste Hoffnung, dass er sich als genau das Gegenteil erweisen wird. Es steckt eine Mischung aus Unterwürfigkeit und Überheblichkeit in diesem Brief, der sehr viel verspricht.
Was er über die Mädchen sagt, klingt allerdings nicht unvernünftig. Und wenn er sie entschädigen will, werde ich ihn bestimmt nicht davon abhalten.
Zwölftes Kapitel. In dem Mr. Collins genau zur angekündigten Stunde eintrifft und mit größter Höflichkeit in Empfang genommen wird.
Ich beglückwünsche Sie, Mrs. Bennet, zu Ihren Töchtern. Ich habe schon viel über Ihre Schönheit gehört, aber in diesem Fall steht die Kunde noch hinter der Wahrheit zurück. Ich zweifle nicht, dass ich zur gegebenen Zeit jede einzelne von Ihnen wohl verheiratet sehen werde.
Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen, Sir. Und ich will von ganzem Herzen wünschen, dass es so kommt, denn andernfalls wären Sie bettelarm.
Eigentümlich, wie das geregelt ist.
Sie spielen gewiss auf die Erbfolge des hiesigen Besitzes an. Ich weiß sehr wohl, Madame, wie ungünstig es für meine reizenden Cousinen ist. Und hätte manches zu dem Thema zu sagen, fürchtete ich nicht, dass ich zu voreilig und zu gerade heraus erscheinen könnte. Aber ich versichere, dass ich den jungen Damen mit Freuden meine Bewunderung zolle.
13. Kapitel. Indem Mr. Collins eine Lobeshymne anstimmt auf seine Patronin, Lady Catherine de Bourgh.
Lady Catherine ist sogar so freundlich gewesen, mir zu raten, dass ich bei nächster Gelegenheit heiraten soll. Vorausgesetzt, ich treffe meine Wahl mit Umsicht.
Ah ja.
Ich muss sagen, das ist alles ausgesprochen anständig und ich habe den Eindruck, Lady Catherine de Bourgh ist eine wirklich angenehme Frau. Ein Jammer, dass Damen von Stande nicht häufiger so sind wie Sie. Wohnt sie in Ihrer Nähe, Sir?
Der Garten, in welchem meine bescheidene Unterkunft sich befindet, ist nur durch einen Weg von Rosings Park getrennt, dem Anwesen Ihrer Ladyschaft.
Ich glaube, Sie sprachen davon, dass sie Witwe ist, Sir. Hat sie Familie?
Es gibt nur eine einzige Tochter, die Erbin von Rosings und von sehr weitläufigen Ländereien.
Dann ist sie besser dran als manches andere Mädchen. Und was für eine Art junge Dame ist sie? Ist sie hübsch?
Sie ist in der Tat eine höchst bezaubernde junge Dame. Lady Catherine selbst sagt, was wahre Schönheit anbetrifft, ist Miss de Bourgh sogar den ansehnlichsten ihres Geschlechts weit überlegen. denn es liegt etwas in ihren Zügen, woran man die vornehme Herkunft auf Anhieb erkennt.
Ist sie schon bei Hofe eingeführt? Ich kann mich an ihren Namen in der Liste der Damen nicht erinnern.
Die Zartheit ihrer Gesundheit gestattet ihr leider keinen Aufenthalt in der Stadt. Und so bleibt dem Hofe, wie ich es Lady Catherine einmal selbst sagen konnte, seine strahlendste Zierde vorenthalten. Ihre Ladyschaft schien angetan von der Wortwahl, und Sie können sich vorstellen, dass ich jedes Mal froh bin, wenn sich die Gelegenheit ergibt, solche kleinen und flüchtigen Komplimente anzubringen, wie die Damen sie stets gerne hören.
Das ist schön für Sie, dass Sie das Talent besitzen, mit Zurückhaltung zu schmeicheln. Darf ich nachfragen, ob diese liebenswürdigen Aufmerksamkeiten dem Impuls des Augenblicks entspringen, oder sind sie das Ergebnis vorheriger Studie?
Im Wesentlichen ergeben sie sich aus den Umständen. Zwar zerstreue ich mich bisweilen damit, solche kleinen, eleganten Komplimente, die bei alltäglichen Anlässen nützlich sein könnten, zu ersinnen und zurechtzulegen, aber ich mühe mich immer, ihnen dabei einen so spontanen Anstrich wie nur möglich zu geben. Mhm.
Vierzehntes Kapitel. Eine kleine Auslassung über die Pläne von Mr. Collins sowie eine die Bennett-Töchter beeindruckende neue Bekanntschaft mit einem Mann von der Erscheinung eines Gentlemans.
Da Mr. Collins dank seiner Pfarrstelle in Hunsford über ein gutes Haus verfügte und ein mehr als ausreichendes Einkommen, wollte er heiraten. Und die angestrebte Versöhnung mit unserer Familie sollte ihm zugleich auch eine Frau bescheren. Denn er hatte sich in den Kopf gesetzt, eine von uns fünf Schwestern zu erwählen. Das war sein Plan für die Entschädigung, die Wiedergutmachung dafür, dass ihr Vaters Besitz erbte. Das liebreizende Gesicht von Jane erinnerte ihn sogleich daran, dass man dem Alter stets den Vorrang einräumen sollte. Und folglich war sie den ersten Abend über die Kandidatin seiner Wahl. Dies änderte sich jedoch, als Mutter es für angebracht hielt, anzudeuten, dass ihre älteste Tochter wohl bald verlobt sein werde. Mr. Collins musste sich nun von Jane ab und Elizabeth zuwenden. Elizabeth, die in Alter wie Schönheit Jane am nächsten steht, war selbstverständlich seine folgende Wahl. Und Mutter vermerkte die Andeutung gern und hegte von da an die Hoffnung, dass sie schon binnen kurzem zwei ihrer Töchter verheiratet hätte. Lydia hatte die Absicht geäußert, nach Meryton zu gehen. Und mit Ausnahme von mir wollten alle Schwestern sie begleiten. Mr. Collins sollte sich ihnen anschließen. In Meryton angelangt, wurde die Aufmerksamkeit meiner Schwestern von einem fremden jungen Mann gefesselt, der gemeinsam mit Mr. Danny auf der Straße promenierte. Mr. Danny war niemand anderes als der Offizier, nach dessen Rückkehr aus London Lydia sich hatte erkundigen wollen. Er bat sie sogleich um Erlaubnis, ihnen seinen Freund Mr. Wickham vorzustellen, der eine Offizierstelle in ihrem Korps angenommen habe. Das ganze Grüppchen stand beieinander und plauderte sehr angenehm, als Darcy und Bingley die Straße entlang geritten und sogleich zu ihnen herüberkamen, als sie die Damen erkannten. Bingley war der Hauptredner und Jane die Hauptangesprochene. Mr. Darcys Blick hingegen blieb an dem Fremden haften. Beide änderten ihre Farbe. Der eine wurde bleich, der andere rot. Nach einigen Augenblicken tippte Mr. Wickham sich an den Hut, einen Gruß, den Mr. Darcy äußerst knapp erwiderte. Bald darauf verabschiedete Mr. Bingley und sein Freund sich, während Mr. Danny und Mr. Wickham meine Schwestern bis an die Tür von Mr. Phillips Haus begleiteten, bevor sie sich dort ebenfalls verabschiedeten. Da Mr. Phillips einige der Offiziere für den nächsten Tag zum Essen eingeladen hatte, bestürmten Lydia und Kitty ihn, dass er einen Besuch bei Mr. Wickham machen soll, um ihn ebenfalls einzuladen. Vorausgesetzt, die Verwandtschaft aus Longbourn komme nach dem Dinner herüber. Dies wurde beschlossen und Mrs. Phillips versprach, dass es ein ausgelassenes Lottospiel geben würde und danach ein kleines Nachtmahl.
Fünfzehntes Kapitel, in dem die Kutsche Mr. Collins und seine fünf Cousinen zu angemessener Stunde nach Meryton bringt, wo Mr. Wickham der Glückliche ist, der die Blicke fast aller weiblichen Wesen auf sich zieht, und Elizabeth die Glückliche, neben der er sich niederlässt.
Wissen Sie, wie lange Mr. Darcy bereits in Netherfield weilt?
Ungefähr einen Monat. Wie ich höre, hat er einen umfangreichen Besitz in Derbyshire.
Ja, es ist ein prächtiges Anwesen. Bestimmt 10.000 im Jahr. Sie hätten niemanden finden können, der in gewissen Dingen besser über diesen Herrn Bescheid weiß als ich. Denn ich bin von Kindesbeinen an in besonderer Weise mit seiner Familie verbunden.
Wirklich?
Es wundert mich nicht, dass diese Aussage Sie überrascht, Miss Bennet. Nachdem Sie gestern mit angesehen haben, wie unterkühlt unsere Begegnung ausfiel. Kennen Sie Mr. Darcy gut?
Gut genug, dass ich unsere Bekanntschaft nicht vertiefen möchte. Ich habe 4 Tage mit ihm unter einem Dach zugebracht und finde ihn äußerst unsympathisch. In Hertfordshire sind alle empört über seinen Stolz. Sie werden niemanden finden, der freundlich von ihm spricht.
Ich kann nicht behaupten, dass es mir leid tut, wenn er oder ein anderer nicht höher geachtet wird, als er es verdient. Aber ich glaube, bei ihm ist das nicht oft der Fall. Ich frage mich, ob er wohl noch lange in dieser Gegend bleibt.
Auf Netherfield habe ich nichts von einer Abreise gehört. Ich hoffe, der Umstand, dass er sich hier aufhält, hat keinen Einfluss auf Ihre Pläne, was das Regiment betrifft?
Keinesfalls. Ich werde mich nicht von Mr. Darcy vertreiben lassen. Wenn er mich nicht sehen will, ist es an ihm zu gehen. Sein Vater, Miss Bennet, der verstorbene Mr. Darcy, war einer der besten Menschen, die je gelebt haben. Ich war sein Patenkind. Und er der aufrichtigste Freund, den ich jemals hatte. Sobald ich mich in Gegenwart des jetzigen Mr. Darcy befinde, wecken 1000 liebevolle Erinnerungen jedes Mal tiefe Trauer in mir. Er hat mich sehr schändlich behandelt. Wissen Sie, das Soldatenleben war mir nicht vorherbestimmt. Eigentlich sollte ich geistlicher werden. Mit diesem Ziel wurde ich erzogen, und wenn es Mr. Darcy nicht anders beliebt hätte, könnte ich heute eine äußerst einträgliche Pfarrstelle meiner eigenen.
Tatsächlich?
Ja. Der verstorbene Mr. Darcy versprach mir in seinem Testament den Posten des Pfarrers in der besten Gemeinde seines Patronats, sobald sie frei würde. Er tat es aus einem Gefühl der Dankbarkeit meinem Vater gegenüber, als auch aus Zuneigung zu mir. Er wollte mich großzügig versorgt wissen und glaubte, das habe er getan. Doch als die Pfarrstelle frei wurde, erhielt sie ein anderer.
Gütiger Himmel! Wie konnte so etwas geschehen? Warum sind Sie nicht dagegen vorgegangen?
Die Bestimmungen des Testaments waren so formuliert, dass ich mir keine Hoffnung auf die Hilfe des Gesetzes machen konnte. Ein Mann von Ehre hätte die Absicht niemals bezweifeln können. Doch Mr. Darcy zog es vor, nichts weiter als eine Empfehlung darin zu sehen, die auf bestimmten Bedingungen fußte, und diese hätte ich verwirkt durch ausschweifendes Leben, durch Rücksichtslosigkeit, kurz durch alles und nichts. Fest steht, dass ich mir nichts vorzuwerfen habe.
Das ist ja unerhört. Man sollte ihn in aller Öffentlichkeit bloßstellen.
Früher oder später wird das geschehen. Doch ich werde es nicht tun. Solange ich seinen Vater nicht vergessen kann, könnte ich ihn niemals herausfordern oder entlarven.
Aber wie kann man das Patenkind, den Freund seines Vaters, so behandeln? Und dazu jemanden, der wahrscheinlich als Kind sein Spielgefährte war. Jemand, wie Sie doch eben gesagt haben, mit dem er aufs Engste verbunden war.
Wir kamen in derselben Gemeinde zur Welt, lebten auf demselben Besitz. Den größten Teil unserer Jugend verbrachten wir gemeinsam. Wir wohnten im selben Haus, teilten alle Vergnügungen, genossen die gleiche väterliche Liebe.
Wie seltsam das alles ist. Wie schrecklich. Allerdings wundere ich mich, dass Mr. Darcy nicht aus schierem Stolz gerecht gegenüber Ihnen war.
Ja, das ist etwas, worüber man sich wundern kann. Denn am Grunde jeder seiner Taten wird man stolz finden. Er hat ihn nicht selten großzügig und freigebig gemacht. Er hat viel von seinem Geld verschenkt, hat seinen Pächtern geholfen und die Armen unterstützt. Auch als Bruder hat er Stolz, zu dem sogar noch ein gewisses Maß an Geschwisterliebe kommt. Alle Welt wird Ihnen berichten, dass es einen besseren, aufmerksameren Bruder gar nicht geben kann.
Was ist Miss Darcy für ein Mädchen?
Ich wünschte, ich könnte sie liebenswert nennen. Es schmerzt mich, wenn ich schlecht von einer Darcy spreche. Aber sie ist ihrem Bruder zu ähnlich. Sehr, sehr stolz. Seit dem Tod ihres Vaters lebt sie in London mit einer Dame im Haus, die ihre Erziehung beaufsichtigt.
Aber wie kann Mr. Bingley, der ein wirklich liebenswerter Mensch ist, mit so einem Mann befreundet sein? Kennen Sie Mr. Bingley?
Überhaupt nicht. Aber auch Mr. Darcy kann charmant sein, wenn er es will. Sein Stolz ist sein steter Begleiter, doch unter Reichen ist er großzügig, gerecht, ernsthaft, vernünftig, ehrenwert, vielleicht sogar umgänglich. Je nach Einkommen und Rang.
Sechzehntes Kapitel. In dem Elizabeth einer verblüfften und besorgten Jane berichtet, was sie tags zuvor von Mr. Wickham erfahren hat.
Ich denke mir, beide sind getäuscht worden von etwas, worüber wir nichts wissen. Vielleicht hat jemand, der ein Interesse daran hatte, den einen beim anderen schlecht gemacht. Kurz gesagt, wir können die Umstände und Gründe nicht kennen, die die beiden einander entfremdet haben.
Da hast du vollkommen recht. Und jetzt, Jane, was hast du zur Verteidigung jener Intriganten zu sagen, die vermutlich ihre Hand im Spiel hatten? Die musst du auch noch freisprechen, sonst müssen wir am Ende noch schlecht von jemandem denken.
Ja, lach mich nur aus. Aber damit bringst du mich von meiner Meinung nicht ab. Male dir doch nur aus, in welch schlechtem Licht Mr. Darcy dastünde, wenn er dem Liebling seines Vaters so übel mitgespielt hätte. Das ist unmöglich. Kann sein bester Freund sich dermaßen an ihm täuschen? Nein.
Ich kann viel leichter glauben, dass Mr. Bingley sich täuschen lässt, als dass Mr. Wickham eine Geschichte, wie er sie mir gestern Abend über ihn erzählt hat, erfinden sollte. Außerdem sah man ihm an, dass er die Wahrheit spricht.
Lizzie! Jane, Mr. Bingley löst endlich sein Versprechen ein und gibt einen Ball auf Netherfield.
17. Kapitel. In dem Elizabeth den Salon in Netherfield betritt und vergebens nach Mr. Wickham Ausschau hält, da dieser nach London gefahren ist, um der Gesellschaft eines gewissen Gentlemans aus dem Weg zu gehen.
Auch wenn aus Elizabeths Plänen für den Abend alles von Mr. Wickhams Herzen für sich zu gewinnen, was noch nicht unterworfen ward, nichts geworden war, blieb sie nicht lange bedrückt. Mit den ersten beiden Tänzen allerdings kehrten ihre Qualen zurück. Mr. Collins forderte sie auf und bescherte ihr alles Elend, das ein unerfreulicher Partner während zwei Tänzen bescheren kann. Nach diesen Tänzen sah sie sich plötzlich von Mr. Darcy angesprochen. Und dieser überraschte sie mit seiner Aufforderung dermaßen, dass sie schon angenommen hatte, bevor sie zur Besinnung kam. Sie nahm auf der Tanzfläche Aufstellung. Eine Weile sprachen sie kein Wort, und sie stellte sich schon vor, dass sie beide Tänze schweigend verbringen würden, als ihr plötzlich der Gedanke kam, dass es die schlimmere Strafe für ihren Partner wäre, wenn sie ihn zum Reden zwang. Und sie machte eine kleine Bemerkung über den Tanz.
Ich habe etwas über den Tanz gesagt. Sie sollten jetzt eine freundliche Bemerkung über die Größe des Raums oder die Anzahl der Paare machen.
Ich versicherte Ihnen, was immer Sie von mir hören wollen, werde ich Ihnen sagen.
Nun gut. Fürs Erste genügt diese Antwort. Vielleicht werde ich später noch anmerken, dass ein Ball in einem Privathaus weit angenehmer ist als ein öffentlicher. Einstweilen aber können wir schweigen.
Unternehmen Sie und Ihre Schwestern öfter einen Spaziergang nach Meryton?
In der Tat, ja. Als Sie uns neulich dort sahen, hatten wir gerade eine neue Bekanntschaft gemacht.
Mr. Wickham ist mit so angenehmen Umgangsformen gesegnet, dass es ihm nicht schwerfällt, Freundschaften zu schließen. Ob er aber auch in der Lage ist, sie zu halten, ist weniger gewiss.
Er hatte das Unglück, Ihre Freundschaft zu verlieren. Und das auf eine Art, an der er wahrscheinlich sein Leben lang leiden wird.
Mr. Darcy, es ist mir wirklich ein Vergnügen. Einen so hochvollendeten Tanz bekommt man nicht oft zu sehen. Aber ich will Sie nicht weiter aufhalten, Sir. Sie werden es mir nicht danken, wenn ich Sie von Ihrer Unterhaltung mit dieser bezaubernden jungen Dame abhalte.
Jetzt habe ich durch Sir Williams Unterbrechung vergessen, worüber wir gerade sprachen.
Ich glaube, eigentlich haben wir überhaupt nicht miteinander gesprochen. Zwei oder drei Themen haben wir schon erfolglos versucht und ich habe keine Ahnung, worüber wir als nächstes reden sollen.
Wie wäre es mit Büchern?
Bücher? Nein. Ich bin sicher, wir lesen nie die gleichen Bücher oder jedenfalls nicht mit den gleichen Gefühlen.
Ich bedauere, dass Sie das denken. Aber wenn es so wäre, hätten wir immerhin Gesprächsstoff. Wir könnten unsere unterschiedlichen Ansichten austauschen.
Nein. Ich kann in einem Ballsaal nicht über Bücher reden. Da gibt es zu vieles, was meinen Kopf ablenkt.
Sie wollen sagen, in einer Situation wie dieser nimmt die Gegenwart Sie ganz gefangen?
Ja, immer. Ich weiß noch, Mr. Darcy, Sie haben einmal gesagt, dass Sie kaum je vergeben. Dass Sie in Ihrem Zorn, einmal in Ihnen geweckt, unversöhnlich seien. Ich könnte mir vorstellen, dann achten Sie sehr darauf, dass ein solcher Zorn möglichst nicht geweckt wird.
Ja, das tue ich.
Und lassen sich niemals durch Vorurteil täuschen?
Ich will es nicht hoffen. Darf ich Sie fragen, was Sie mit diesen Fragen bezwecken?
Der Zweck ist, mir ein Bild von Ihrem Charakter zu machen. Ich wüsste gern mehr über ihn.
Und? Da haben Sie Erfolg.
Nein, ich komme überhaupt nicht voran. Ich höre so Widersprüchliches über Sie, dass ich vollkommen verwirrt bin. Aber wenn ich Sie jetzt nicht porträtiere, habe ich vielleicht nie wieder die Gelegenheit.
Ich will Sie natürlich nicht von Ihrem Vergnügen abhalten.
Elizabeth sagte nichts mehr. Und sie tanzten den zweiten Tanz schweigend und trennten sich ohne ein weiteres Wort. Beide unzufrieden, wenn auch nicht in gleichem Maße, denn Darcy spürte in seinem Herzen eine recht heftige Regung für sie. Er verzieh ihr schon bald und richtete all seinen Zorn auf einen anderen. Elizabeth begab sich daraufhin zu Jane, die sich erboten hatte, zu dem Thema auch Bingley zu befragen.
Mr. Bingley kennt nur Teile der Geschichte und darüber, was es war, was Mr. Darcy so sehr gekränkt hat, weiß er gar nichts. Doch für das aufrichtige Betragen, die Rechtschaffenheit und die Ehre seines Freundes steht er ein und ist voll und ganz überzeugt, dass Mr. Wickham weit weniger Freundlichkeit verdient hat, als er von Mr. Darcy bekommen hat. Und ich muss leider sagen, dass Mr. Wickham nach seinem Bericht und auch dem seiner Schwester ganz und gar kein respektabler junger Mann ist.
Mr. Bingley kennt Mr. Wickham nicht persönlich?
Nein. Er hat ihn bis zu dem Vormittag vor ein paar Tagen in Meryton noch nie gesehen.
Das heißt, was er dir erzählt hat, weiß er von Mr. Darcy?
Mhm.
Das genügt mir. Und was sagt er über die Pfarrstelle?
Er konnte sich an die genauen Umstände nicht erinnern, obwohl Mr. Darcy ihm schon mehrfach davon erzählt hat. Aber er meint, dass die Zusage an bestimmte Bedingungen geknüpft war.
Ich zweifle nicht an Mr. Bingleys Aufrichtigkeit. Aber du darfst es mir nicht übel nehmen, dass ich mich durch bloße Versicherungen nicht überzeugen lasse und mir erlaube, von beiden Herren weiterhin das zu denken, was ich auch zuvor über sie gedacht habe.
Miss Elizabeth Bennet, darf ich Sie um diesen Tanz bitten?
Achtzehntes Kapitel. Indem sich in Longbourn am folgenden Morgen der Vorhang zum nächsten Akt hebt und Mr. Collins Elizabeth in aller Form einen Antrag macht.
Seien Sie versichert, meine liebe Miss Elizabeth. Kaum, dass ich dieses Haus betreten hatte, hatte ich Sie schon zur zukünftigen Gefährtin meines Lebens auserkoren. Doch bevor ich mich von meinen Gefühlen zu diesem Thema hinwegtragen lasse, wird es vielleicht ratsam sein, meine Gründe für eine Heirat darzulegen. Der erste Grund für meine Heirat ist, dass ich es für richtig halte, wenn ein Geistlicher in soliden Verhältnissen seiner Gemeinde, was den Ehestand anbetrifft, mit gutem Beispiel vorangeht. Der zweite ist meine Überzeugung, dass es mein Lebensglück um ein beträchtliches steigern wird. Und der dritte, den ich vielleicht an prominenterer Stelle hätte erwähnen sollen, ist, dass es der ausdrückliche Ratschlag und die Empfehlung jener vornehmen Dame ist, welche ich Patronin zu nennen die Ehre habe. So viel grundsätzlich zu meinen Absichten, in den Ehestand zu treten. Nun bleibt noch zu erläutern, warum ich mich nach einer Braut in Longbourn umsah und nicht in meiner eigenen Gegend, wo an liebenswerten jungen Frauen kein Mangel herrscht. Doch Tatsache ist, dass ich, weil ich nach dem Tode ihres verehrten Herrn Vaters den hiesigen Besitz erben werde, es angemessen fand, eine seiner Töchter zur Frau zu nehmen, so dass der Verlust für die Familie so wenig schmerzlich wie möglich ausfällt, wenn der bedauerliche Tag kommt. Und nun bleibt mir nur noch, Ihnen mit den flammendsten Worten die Heftigkeit meiner Zuneigung zu versichern. Eine Mitgift bedeutet mir nichts und ich werde in diesem Punkt keine Forderungen an Ihren Vater stellen, denn ich bin wohl versorgt und ich weiß, dass er sie nicht erfüllen könnte. In diesem Punkt werde ich folglich beharrlich schweigen und kann Ihnen versichern, dass nach unserer Hochzeit kein kleinlicher Vorwurf je über meine Lippen kommen wird.
Sie sind zu voreilig, Sir. Sie vergessen, dass ich Ihnen noch nicht geantwortet habe. Dies will ich nun unverzüglich tun. Seien Sie meines Dankes für das Kompliment, das Sie mir machen, versichert. Ich bin mir sehr wohl bewusst, welche Ehre mit Ihrem Antrag verbunden ist, aber es ist mir unmöglich, Ihnen anders als abschlägig zu antworten.
Selbstverständlich weiß ich, dass es bei den jungen Damen üblich ist, den Antrag des Mannes, den Sie insgeheim zu erhören gedenken, abzulehnen, wenn er zum ersten Mal an Ihre Gunst appelliert. Und dass bisweilen diese Ablehnung ein zweites, ja gar ein drittes Mal wiederholt wird. Ich fühle mich deshalb von Ihren Worten nicht im Mindesten entmutigt und hoffe nach wie vor, dass ich Sie schon in Bälde zum Altar führen kann.
Ich muss sagen, Sir, nach dem, was Sie gerade von mir gehört haben, bin ich erstaunt über Ihre Hoffnung. Ich versichere Ihnen, dass ich keine von den jungen Damen bin, die so leichtsinnig wären, im Vertrauen auf einen zweiten Antrag ihr Glück zu riskieren. Mir ist es mit meiner Ablehnung vollkommen ernst. Sie könnten mich nicht glücklich machen und ich bin überzeugt, dass ich die letzte Frau auf Erden wäre, die Sie glücklich macht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sehr glücklich werden und sehr reich. Und indem ich Ihren Antrag ablehne, tue ich alles, was in meinen Kräften steht, um zu verhindern, dass es anders kommt. Durch Ihren Antrag haben Sie sämtlichen Skrupeln, die Sie gegenüber meiner Familie gequält haben mögen, Genüge getan und können Longbourn ohne weiteren Gewissensbiss in Besitz nehmen, wann immer es Ihnen zufallen mag.
Wenn ich mir erlaube, das nächste Mal mit Ihnen über dieses Thema zu sprechen, wird mir hoffentlich eine günstigere Antwort beschieden sein. Und vielleicht haben Sie gerade so viel gesagt, um durch Ihr Zieren meine Liebe zu steigern und mich in meinem Werben zu ermutigen, wie es dem zartfühlenden weiblichen Wesen zu diesem Zeitpunkt möglich ist. Ich bin überzeugt, wenn erst einmal Ihre trefflichen Eltern beide ihren Segen gegeben haben, werden meine Vorschläge sich mit Sicherheit als annehmbar erweisen.
Neunzehntes Kapitel. In dem Mr. Collins Mrs. Bennet in allen Einzelheiten vom Erfolg seines Liebeswerbens berichtet, was sie derart beunruhigt, dass sie sich genötigt sieht, dies umgehend zum Ausdruck zu bringen.
Aber ich versichere Ihnen, Mr. Collins, dass Lissy zur Vernunft gebracht wird. Ich werde unverzüglich mit ihr sprechen. Sie ist ein sehr eigenwilliges, törichtes Mädchen und begreift nicht, was gut für sie ist. Aber ich werde ihr erklären, was gut für sie ist.
Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich Sie unterbreche, Madame. Aber wenn sie wirklich eigenwillig und töricht ist, dann bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob sie eine geeignete Gattin für einen Mann in meiner Position wäre, der sich natürlich Glück im Ehestand erhofft. Sollte sie also mein Werben tatsächlich weiterhin zurückweisen, dann wäre es vielleicht besser, sie nicht zu zwingen, denn mit solchen Charakterschwächen könnte sie nicht viel zu meinem Glück beitragen.
Nein, Sir, so habe ich das nicht gemeint. Lissy ist nur in solchen Dingen eigenwillig. In allem anderen kann man sich kein gutmütigeres Mädchen vorstellen. Ich spreche sofort mit Mr. Bennet und ich bin sicher, wir werden sie rasch überzeugen. Mr. Bennet, du musst kommen und Lissy dazu bringen, dass sie Mr. Collins heiratet. Denn sie hat erklärt, dass sie ihn nicht will. Und wenn du dich nicht beeilst, überlegt er es sich anders.
Ich fürchte, ich verstehe nicht, was du meinst. Wovon redest du?
Von Mr. Collins und Lissy. Lissy sagt, dass sie Mr. Collins nicht will. Und jetzt spricht Mr. Collins schon davon, dass er Lissy nicht mehr will.
Und was soll ich da unternehmen? Es klingt nach einer ausweglosen Lage.
Du musst mit Lissy reden. Sag ihr, du bestehst darauf, dass sie ihn heiratet.
Lass sie herunterrufen. Dann sage ich ihr, wie ich zu der Sache stehe.
Gott sei Dank.
Komm her, Mickey. Ich habe dich rufen lassen, weil ich etwas Wichtiges mit dir zu besprechen habe. Wie ich höre, hat Mr. Collins dir einen Heiratsantrag gemacht, stimmt das?
Ja, Sir.
Verstehe. Und du hast diesen Antrag abgelehnt?
Ja, Sir.
Verstehe. Dann kommen wir zum entscheidenden Punkt. Deine Mutter besteht darauf, dass du den Antrag annimmst. Habe ich das recht verstanden, Mrs. Bennet?
Ja. Oder ich will sie nie wiedersehen.
Du stehst vor einer schweren Entscheidung, Elizabeth. Von heute an wirst du für einen deiner Eltern eine Fremde sein. Deine Mutter will dich nie wiedersehen, wenn du Mr. Collins nicht heiratest, und ich will dich nie wiedersehen, wenn du es tust.
Wie kannst du so etwas sagen, Mr. Bennet? Du hast mir versprochen, dass du darauf bestehst, dass sie ihn heiratet.
Meine Liebe, ich muss dich um zwei kleine Gefälligkeiten bitten. Zum einen, dass du mir in dieser Angelegenheit den freien Gebrauch meines Verstandes gestattest und zum zweiten den freien Gebrauch meines Zimmers. Ich würde es begrüßen, wenn ich die Bibliothek so rasch wie möglich wieder für mich hätte.
Zwanzigstes Kapitel. In dem sich die Aufregung um Mr. Collins' Antrag auch schon wieder gelegt zu haben scheint.
Elizabeth litt allenfalls unter einem gewissen Unbehagen, das mit solchen Dingen notgedrungen einhergeht. Was den Gentleman selbst anging, so sprach er kaum noch ein Wort mit ihr. Und die beflissenen Aufmerksamkeiten, die ihm ein so wichtiges Anliegen gewesen waren, richteten sich an Charlotte Lucas, die auf Longbourn eingetroffen war, um den Tag mit uns zu verbringen. Der nächste Tag brachte keine Besserung. Mutters Stimmung oder ihr Gesundheitszustand war unverändert schlecht. Mr. Collins verharrte weiterhin in seinem beleidigten Stolz und am Nachmittag wurde ein Brief für Jane abgegeben.
Der Brief kommt von Caroline Bingley. Die ganze Gesellschaft hat Netherfield inzwischen verlassen und ist auf dem Weg nach London. Und sie haben nicht vor, zurückzukommen. Hör dir an, was sie schreibt. Ich will nicht behaupten, dass ich das, was ich in Hertfordshire zurücklasse, vermissen werde, mit Ausnahme ihrer Gesellschaft, liebste Freundin. Aber wir wollen hoffen, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt Gelegenheit haben werden, die reizenden gemeinsamen Stunden wieder aufleben zu lassen. Und bis dahin können wir den Schmerz der Trennung durch einen regen, freimütigen Briefwechsel lindern.
Ja,
Es ist bedauerlich, dass du deine Freundinnen vor ihrer Abreise in die Stadt nicht noch einmal sehen konntest. Aber dürfen wir nicht darauf hoffen, dass die glücklichen Zeiten, denen Miss Bingley entgegensieht, früher anbrechen, als ihr es ahnt, wenn ihr erst Schwägerinnen seid? Schließlich wird sich Mr. Bingley nicht länger von seinen Schwestern in London festhalten lassen, als seine Geschäfte es erfordern.
Caroline schreibt ausdrücklich, dass keiner von ihnen in diesem Winter nach Hertfordshire zurückkommt. Hier. Als mein Bruder uns gestern verließ, ging er davon aus, dass die Angelegenheit, deren wegen er nach London reisen musste, nicht mehr als 3 oder 4 Tage in Anspruch nehmen würde. Aber da wir überzeugt sind, dass dies nicht der Fall sein kann und genau wissen, dass Charles, wenn er einmal in der Stadt ist, nicht so rasch wieder abreisen wird, haben wir beschlossen, ihm für die Wintersaison dorthin zu folgen. Das kann doch nur heißen, dass er in diesem Winter nicht mehr zurückkommt.
Das heißt lediglich, dass Miss Bingley es nicht will.
Wieso glaubst du das? Es muss doch seine Entscheidung gewesen sein. Schließlich ist er sein eigener Herr. Aber das ist noch nicht alles. Ich will dir auch noch die Stelle vorlesen, die mich am meisten getroffen hat. Mr. Darcy brennt darauf, seine Schwester zu sehen. Und ich muss sagen, wir selbst sind kaum weniger begierig, unsere Bekanntschaft zu erneuern. Ich bin zutiefst überzeugt, dass es niemanden gibt, der Georgiana Darcy an Schönheit, Eleganz und Bildung das Wasser reichen kann. Und die Zuneigung, die sie in Louisa und mir weckt, wird noch durch die Hoffnung gesteigert, dass sie eines Tages unsere Schwägerin sein wird. Was sagst du zu diesem Satz, Lizzie? Ist er nicht eindeutig genug?
Ich werde nicht lang darum herumreden. Miss Bingley sieht, dass ihr Bruder in dich verliebt ist und will, dass er Miss Darcy heiratet. Sie folgt ihm nach London, weil sie hofft, dass sie ihn dort festhalten kann und versucht, dir einzureden, dass er sich nicht für dich interessiert.
Nein. Nein, nein.
Wirklich, Jane? Du kannst doch nicht ernsthaft glauben, dass Mr. Bingley, nur weil seine Schwester behauptet, er bewundere Miss Darcy, deine Vorzüge auch nur im Mindesten weniger zu schätzen weiß. Oder dass es in ihrer Macht steht, ihrem Bruder einzureden, er sei nicht in dich verliebt, sondern in ihre Freundin.
Aber wenn er in diesem Winter nicht mehr zurückkehrt. In 6 Monaten. Kann so viel geschehen.
Einundzwanzigstes Kapitel. Indem die Bennets bei Familie Lucas zum Essen eingeladen werden und Miss Lucas kein geringeres Ziel verfolgt, als ihre Freundin ein für alle Mal vor weiteren Avancen durch Mr. Collins zu bewahren.
Charlottes Plan war es, das Interesse von Mr. Collins auf die eigene Person zu lenken. Und alles verlief so günstig, dass sie sich beim Abschied am Abend ihres Erfolgs so gut wie sicher gewesen wäre, hätte seine Abreise aus Hertfordshire nicht so unmittelbar bevorgestanden. Doch da unterschätzte sie seine Leidenschaft und Entschlossenheit. Denn die ließen Mr. Collins am nächsten Morgen aus Longbourn House entwischen, um sich ihr in Lucas Lodge zu Füßen zu werfen. Charlotte hatte ihr Ziel erreicht und im Großen und Ganzen war sie zufrieden. Der unangenehmste Umstand bei all dem war die Überraschung, mit der Elizabeth die Nachricht aufnehmen musste. Sie schärfte Mr. Collins ein, er solle vor seiner Abreise am Abend zu niemandem in unserer Familie ein Wort über das sagen, was sich zwischen ihnen zugetragen hatte, und beschloss, Elizabeth die Neuigkeit am folgenden Morgen gleich nach dem Frühstück persönlich und unter 4 Augen mitzuteilen.
Verlobt mit Mr. Collins. Charlotte, das kann nicht sein.
Warum so überrascht? Hältst du es für ausgeschlossen, dass Mr. Collins sich die Achtung einer Frau erwirbt, nur weil er bei dir dieses Glück nicht hatte? Ich weiß, wie dir zumute ist. Du musst überrascht sein. Sehr überrascht. Wo Mr. Collins doch noch vor kurzem dich heiraten wollte. Aber wenn du Zeit gehabt hast, es dir zu überlegen, dann wirst du hoffentlich Verständnis haben für das, was ich getan habe. Du weißt, ich bin nicht romantisch. Das war ich nie. Alles, was ich will, ist ein angenehmes Zuhause. Und wenn man Mr. Collins Wesensart bedenkt, seine Verbindungen, seine Stellung im Leben, dann würde ich sagen, meine Aussichten, mit ihm glücklich zu werden, sind nicht geringer als die der meisten Menschen, die in den Stand der Ehe treten.
22. Kapitel. Indem Sir William Lucas sich persönlich bei den Bennets einstellt, um der Familie Miss Lucas Verlobung bekannt zu geben und nichts und niemand Mrs. Bennet zu besänftigen vermag.
Es ist wirklich eine Qual, Mr. Bennet, dass Charlotte Lucas einmal Herrin in diesem Hause sein soll. Dass ich gezwungen sein soll, ihr Platz zu machen und mit ansehen soll, wie sie meine Nachfolge antritt.
Du darfst solchen düsteren Gedanken nicht nachgeben, meine Liebe. Lass uns auf Besseres hoffen. Wir wollen uns vorstellen, dass ich der Überlebende bin.
Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass dieser ganze Besitz Ihnen zufallen soll. Wenn es nicht die Erbregelung wäre, würde es mir nichts ausmachen.
Was würde dir nichts ausmachen?
Mir würde überhaupt nichts etwas ausmachen.
Dann wollen wir dankbar sein, dass dir ein so unvernünftiger Geisteszustand erspart bleibt.
Bei dieser Erbschaft, Mr. Bennet, kann ich für nichts dankbar sein. Wie jemand es mit seinem Gewissen vereinbaren kann, die eigenen Töchter vom Erbe auszuschließen, das kann ich nicht begreifen. Und das alles nur für Mr. Collins. Warum soll er denn mehr Anrecht als alle anderen haben?
Ja, das herauszufinden, überlasse ich dir.
Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier. Erstes Buch. Die Rollen und ihre SprecherInnen. Elizabeth, Maeve Metelka. Jane, Jule Böwe. Mary, Marie-Louise Stockinger. Mrs. Bennet, Dagmar Manzel. Mr. Bennet, Josef Ostendorf. Mr. Wickham, Sebastian Blomberg. Mr. Darcy, Alexander Fehling. Mr. Collins, Marek Harloff. Charlotte, Laura Balzer. Miss Bingley, Claudia Graue. Mr. Bingley, Sebastian Urzundowski. Lydia, Hannah Plass. Mrs. Hurst, Lynn Reusse. Sir Lucas, Pascal Lalo, Dina, Kai Green und als Miss Austen, Anne Schwarz. Klavier, Murat Parlak. Kontrabass, Simon Backhaus. Oboe, Michael Höfele, Violine, Peter Zelienka, Violoncello, Ulrich Horn, Gesang, Claudia Graue, Maeve Metelka und Hannah Plass. Musikproduktion, Philipp Knob, Lisa Harnest und Lutz Keller. Regieassistenz, Melina von Gagern. Ton und Technik der Gesamtproduktion, Jean Chimchak. Komposition Murat Parlak. Hörspielbearbeitung und Regie Kai Green. Produktion Hessischer Rundfunk mit Deutschlandfunk Kultur und der Hörverlag 2022.